Die Wahlen im Iran waren ja schon seit der Revolution nie wirklich frei oder fair. Dennoch war dieses Mal im Vorfeld der Wahl häufig zu hören, dass die Fassade der Republik nun endgültig zu fallen drohte. Was ist denn bei dieser Wahl eigentlich anders, als wir das aus der Vergangenheit kennen?
Bei dieser Wahl wurden nur 7 Kandidaten, die, sagen wir, nicht so bekannt waren, außer dem einen, der Raisi, oder so beliebt waren bei der Bevölkerung, zugelassen. Und alle anderen Kandidaten, die eine Chance hätten, gegen Raisi aufzutreten, wurden ausgeschaltet. Das waren die Reformer, die Gemäßigten um den Präsidenten und auch die sogenannten gemäßigten Hardliner, wie der ehemalige Parlamentspräsident Larijani. Nicht? Aber auch so unbeliebte Hardliner wie Mahmoud Ahmadinejad, der Ex-Präsident, der wurde auch ausgeschaltet. Also insofern hatte man den Eindruck schon im Voraus, dass die restlichen Kandidaten eigentlich so Makulatur sind, um halt so einem Anschein von einer Demokratie anzubieten. Und ja, das war klar, dass Raisi gewählt wird. Und wenn der religiöse Führer ihn bevorzugt, was ja der Fall ist, werden alle seine Anhänger ihn wählen und nicht die anderen. Und ja, kurz vor der Wahl sind auch 2 Hardliner, haben sich zurückgezogen zu seiner Gunst. Und das war eine Art Wahl, die bis jetzt nicht bekannt war, dass man ganz bewusst auf eine Person setzt. Und das war Ibrahim Raisi und ist auch gewählt worden, ja.
Auf die Person Ibrahim Raisi würde ich jetzt auch gerne ein kleines bisschen eingehen. Und zwar ist ja der jetzt gewählte, designierte Präsident Ibrahim Raisi schon seit vielen Jahren, wenn nicht sogar seit Jahrzehnten, Teil der politischen Elite des Irans. Seit 2012 war er unter anderem Chefankläger, oberster Richter, Staatsanwaltschaft, ein Schreiber des Expertenrates, Aufsichtsrat, Vorsitzender einer Rundfunkbehörde. Welche dieser Positionen war es denn überhaupt, die er am relevantesten war für seinen Aufstieg ins Präsidentenamt jetzt?
Also er ist bekannt als Blutsrichter, ja. Also er wird auch genannt als Ayatollah Blut. Und deshalb, weil er im Sommer 1988 zu einem vierköpfigen Komitee gehörte, das von dem damaligen Revolutionsführer Khomeini eingesetzt wurde, um in den iranischen Gefängnissen sozusagen Säuberungen in Anführungszeichen durchzuführen. Und da wurden alle politischen Gefangenen, so von der linken Seite oder auch von Mujahideen und so weiter, wurden befragt, ob sie es bereuen und ob sie der Islamischen Republik folgen würden. Und wer da gezögert hat oder Nein gesagt hat, wurde liquidiert. So. Und gehörte zu diesem Komitee. Deshalb ist er auch auf bestimmten Sanktionslisten in einigen Staaten, auch in den USA, steht er auf der Sanktionsliste und als unliebsame Person gilt der jetzige Präsident des Iran in diesen Ländern. Und aber was natürlich auch ein Grund für seine Bekanntheit war, ist, dass er zum Justizchef ernannt wurde von Khamenei, vom Staatsoberhaupt Ali Khamenei. Er war ja bei den Wahlen 2017 der Herausforderer des noch Präsidenten Hassan Rouhani und damals hat er eine kräftige Niederlage erlebt. Das hat natürlich dazu geführt, dass Khamenei ihn dann zum Justizchef ernannt hat. Das heißt, Khamenei hat dem Volk gezeigt, wenn ihr ihn nicht als Präsident haben wollt, dann werde ich ihn einem anderen Posten anbieten.
Ja, genau. Wir haben ja jetzt die Wahl vor 4 Jahren schon mal angesprochen. Damals lag die Wahlbeteiligung noch ungefähr bei 70%. Dieses Mal war sie mit 50% deutlich geringer oder sogar knapp weniger als 50%, wenn auch nicht ganz so niedrig, wie sie zwischenzeitlich erwartet wurde. Dennoch hat sich offensichtlich in weiten Teilen der Bevölkerung ja eine gewisse Ermüdung gegenüber dem System eingestellt. So, wie stabil ist denn diese Islamische Republik Iran überhaupt noch im Moment?
Also zu den Wahlergebnissen muss ich sagen, das Innenministerium die letzten Zahlen bekannt gegeben hat und es seien angeblich 48,8%, also knapp 49%. Und davon, auch nach eigenen Angaben vom Innenministerium, seien 13%, 4 Millionen ungültige Stimmen gewesen. Das heißt, weiße, also unausgefüllte Wahlzettel oder Beschimpfungen oder halt Namen, die man nicht kannte, irgendwelche fiktive Namen. Und die zählt man auch zu den Menschen, die mit diesem System nicht zufrieden sind und deshalb so gewählt haben, sozusagen. Man muss sagen, in Iran also ist es üblich, dass die Ämter oder beziehungsweise bei der Armee oder bei der Revolutionsgarde die Mitglieder dieser Institutionen auch kontrolliert werden, ob sie wählen gehen. Das heißt, man muss, auch wenn man nicht damit zufrieden ist mit dem System, wählen gehen, um diesen Stempel in seiner Geburtsurkunde zu haben.
Es wird ja immer wieder auch spekuliert, dass mit dieser Wahl tatsächlich auch eine graduelle Veränderung für das politische System des Irans eingetreten ist. Halt eben in dem Sinne, dass die republikanischen Elemente, die ja schon vorher häufig nur eine Fassade waren, ab jetzt eventuell nun endgültig Geschichte sind. Inwiefern würden Sie das unterschreiben?
Wissen Sie, die Reformer oder die Gemäßigten, die etwas zu sagen haben innerhalb der Machtzirkel, die gibt es seit 24 Jahren und das Regime existiert seit 42 Jahren. Ja. Also vor 24 Jahren war alles einheitlich. Ja. Also es gab ja diese Reformer, Gemäßigten, Hardliner, Unterteilungen nicht. Alle waren sozusagen eins. Und erst mit der Wahl von dem Reformer Mohammad Khatami vor 24 Jahren hat es damit begonnen, überhaupt diese Unterscheidungen zu machen. Also davor haben sie auch nicht jetzt viel für das Volk getan oder für das Land oder für den Frieden gesorgt innerhalb der Region, ja, davor. Und jetzt auch in der Zeit, in späteren Zeiten, da gab es natürlich immer wieder so ein Parlament, das dominiert wurde von den Reformern, während Ahmadinejad an der Macht war, ein Hardliner, also die Regierung innehatte. Und die Justiz war immer in den Händen von Hardlinern. Das heißt, diese drei Staatsgewalten waren immer sozusagen irgendwie, also die mehrheitlich in den Händen der Hardliner. Jetzt passiert da etwas, das damit viele auch Hoffnungen anknüpfen, dass es sich vielleicht dann etwas Grundsätzliches ändern wird, indem die Hardliner, die für die jetzige Situation, diese ruinierte Wirtschaft, die Unterdrückung der Andersdenkenden und so weiter und so fort verantwortlich ist, dass sie auch endlich mal Verantwortung dafür übernehmen. Weil der mächtigste Mann des Landes, das ist der Ayatollah Khamenei, das Staatsoberhaupt, der ist niemandem Rechenschaft schuldig. Ja? Und seine Leute in der Justiz oder wo auch sie immer sind, in der Revolutionsgarde zum Beispiel, die sind auch niemandem Rechenschaft schuldig. Und deshalb hofft man jetzt, dass sie endlich mal Farbe bekennen und nach 8 Jahren eventuell, wenn jetzt der Reis nochmal gewählt wird in 4 Jahren und nach 8 Jahren seiner Regierung, dass man dann sagt, okay, was habt ihr jetzt in den letzten 8 Jahren gemacht? Ihr habt ja auch nicht es besser gemacht als Rouhani oder so. Aber wie gesagt, das, was ich jetzt sage, ist eine Prognose, die oder eine Aussage, die nur für heute gilt.
Sie haben jetzt gerade schon den Ayatollah Ali Khamenei angesprochen. Eine These, die ja ebenfalls zu Raisi im Raum steht, ist, dass er als baldiger Nachfolger dieses Revolutionsführers Khamenei aufgebaut werden soll.
Also viele Beobachter sagen, dass es sehr entscheidend gewesen ist, weil Raisi hat ja die Voraussetzungen, die meisten Voraussetzungen, ihn zu ersetzen, also Nachfolger von Khamenei zu werden. Aber er hat ja, also laut Verfassung, muss er auch politische Ämter inne gehabt haben. Und das hat er bis jetzt nicht gehabt. Ja. Er ist in der Religion, er ist ja so ein religiöser Jurist. Und also da ist er gut bewandert und er ist ja auch als Revolutionär bekannt, islamischer Revolutionär. Und ihm fehlten nur die Erfahrungen als Staatsmann. Jetzt hat er die in 4 Jahren, also jetzt beginnt er damit. Und so gesehen hätte er alle Voraussetzungen, die ein religiöser Führer laut Verfassung haben soll. Ja, und er kommt aus Mashhad, Khamenei auch. Also Raisi und Khamenei kommen aus der gleichen Stadt und die sind auch irgendwie miteinander sehr nah verbunden. Und wie gesagt, er gehört ja zum harten Kern des Regimes Und das sind alles Voraussetzungen, die ihn zum nächsten Führer machen könnten. Etwas anderes ist auch entscheidend, und zwar nach dem Tod von Khomeini, von dem Republikgründer Khomeini, wurde Khamenei durch die Hilfe von dem inneren Machtzirkel zum Nachfolger von einem Revolutionsführer gewählt, ja, zum Staatsoberhaupt. Und er hat gesehen, was er selbst und seine Leute mit der Familie, mit den Nachfahren von Khomeini gemacht haben, um dem Volk zu zeigen, dass die Ära Khomeini zu Ende ist und jetzt beginnt seine Ära. Ja, also der Sohn von Khomeini starb plötzlich, also er war nicht so alt, der mit seinem Vater die letzten Jahre verbracht hat und viele Informationen hatte. Und seine Familie, also auch seine Enkelkinder und so, die sind alle sozusagen beiseite geschoben worden. Und alle Leute, die in seiner Umgebung waren, sind alle sozusagen von den wichtigen Institutionen verdrängt worden. Er hat gesehen, was man mit der Familie seines Vorgängers gemacht hat. Und er will nicht, dass man nach ihm das mit seiner Familie tut. Weil er weiß, also in dieser mafiosen Struktur, kann das passieren, dass man dann seine Söhne beiseite schiebt, eventuell seinen Ältesten, der ja mit ihm immer zusammen ist, auch tötet oder umbringen lässt, oder dass er plötzlich stirbt, ohne dass man weiß, wie der Sohn von Khomeini damals, Ahmad Khomeini. Und das will er auch verhindern, ja, dass nach seinem Tod dann einen Streit ausbricht um seine Nachfolge. Deshalb ist es ihm lieber, seinen Nachfolger schon in seinen Lebzeiten zu bestimmen, um das zu verhindern.
Ich würde dann noch mal kurz auf die Atomverhandlungen eingehen. Und zwar laufen diese Atomverhandlungen ja parallel in Wien weiter. Gibt es einen direkten Einfluss, den dieses Wahlergebnis auf die Verhandlungen haben kann, oder ist es davon eigentlich eher unberührt?
Eigentlich ist es unberührt, weil die letzte Entscheidung liegt ja beim Staatsoberhaupt Khamenei. Und egal, wer Präsident ist oder wer Außenminister, also das endet nichts daran. Aber um ganz sicher zu gehen, dass die Nachfolgeregierung, also jetzt die nächste Regierung unter Raisi, nicht mit irgendwelchen Forderungen kommt und sagt, ja, das hat ja die Vorgängerregierung beschlossen und das wollen wir nicht. Um da sicher zu gehen, gehen viele Expertinnen und Experten davon aus, dass die Gesprächspartner des Iran, hauptsächlich die westlichen Staaten, also die USA, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, dass sie lieber abwarten, bis die nächste Regierung im August gebildet ist, um die endgültige Entscheidung zu treffen. Ob das zutrifft, weiß man nicht, aber es ist möglich, dass man dann im August sozusagen einen neuen Vertrag unterschreibt.
Aber würden Sie denn glauben, dass überhaupt noch fruchtbare Ergebnisse bei diesen Verhandlungen herauskommen könnten? Man hat ja oft ein bisschen den Eindruck, dass in diesen Verhandlungen beide Seiten irgendwie auf Zeit spielen und auch zumindest der Iran ja häufig nur aus strategischen Gründen Zugeständnisse macht, ohne dieses Fernziel einer atomaren Bewaffnung so wirklich aufzugeben. Wie gut stehen denn generell die Chancen, dass sich aus den Verhandlungen eine realistische Perspektive auf eine langfristige Beruhigung der Region ergeben könnte?
Also allem Anschein nach braucht der Iran diese Vereinbarung viel, viel mehr als die Gesprächspartner, ja, die fünf, diese 4+1. Und der Iran will die Sanktionen aufgehoben haben. Die Gelder, die jetzt eingefroren sind im Ausland, sollen freigegeben werden. Und die machen den Eindruck, als würde ein Boxer in einem Kampf auf den Boden liegen und dann zu seinem Gegenüber sagen, hilf mir aufstehen, damit ich dir einen die Fresse hauen kann. Und das würde natürlich die USA nicht akzeptieren, bevor sie nicht sicher sind, dass der Iran dass die Islamische Republik ihre Regionalpolitik ändert und nicht eine Gefahr für Israel darstellt und auch für die Nachbarländer am Persischen Golf. Da wird es keine Einigung geben. Der Iran braucht diese Einigung, um seine Wirtschaft zu retten. Der Westen, beziehungsweise die USA, braucht es gar nicht so richtig. Also man sagt, okay, der Iran könnte an die Atombombe kommen, wenn man nicht zu einer Einigung kommt. Aber die Berater der US-Regierung wissen, dass es ein großer Bluff sein kann, dass der Iran nicht so ein Risiko eingeht, eine Atombombe jetzt zu bauen, obwohl die Wirtschaft auf dem Boden liegt. Also das ist ja auch so ein bisschen ein Poker, ja, so ich mache das, wenn du das machst und so weiter und so fort und umgekehrt. Also eine Einigung, sagen wir so, braucht der Iran auf jeden Fall. Der Westen braucht es nicht.
Aber gleichzeitig, jetzt wo wieder ein religiöser Hardliner gewählt wurde und sie ja auch gesagt haben, dass die Reformer und die Gemäßigten für die nächsten 4 Jahre tendenziell raus sind aus dem politischen Bild, dann ist es aber doch eigentlich auch nicht realistisch, dass der Iran seine ganze Außenpolitik gerade auch in Bezug auf Israel ändert oder etwa doch?
Nein.
Nein.
Nein, sie werden es nicht ändern. Sie werden Zugeständnisse machen und also im Islam gibt es ein Gesetz bei den Schiiten sehr stark, das heißt Tariyeh. Tariyeh ist, ich darf als religiöser Mensch lügen, wenn es dem Interessen der Religion dient. Ich darf Zugeständnisse machen und später sagen, mich nicht daran halten, wenn es dem Islam hilft oder der islamischen Gemeinschaft. Und es ist für die Machthaber im Iran überhaupt kein Problem, aus diesem religiösen Gesetz, Tariyeh, Gebrauch zu machen. Zu sagen, natürlich machen wir und dann später nicht, sich nicht daran halten. Und da hat ein Staatsmann, ich will ihn jetzt nennen, vielleicht kennen Sie ihn, eines islamischen Landes, das ja europäisch sein möchte, gesagt, die Demokratie ist für uns wie ein Bus. Wir steigen ein und wenn wir am Ziel angekommen sind, steigen wir aus. So. Mhm. Und das ist möglich, dass die Ayatollahs jetzt Zugeständnisse machen und auch etwas kürzer kommen, auch in Bezug auf Israel, Abschaffung des Staates Israel, aber dass sie dann ihre Politik weiterführen. Und deshalb brauchen beide Seiten jetzt Zusicherungen, ja, und das ist ja das Problem auch, ja, also der Staat Israel soll abgeschafft werden, nach Meinung der Hardliner, und Raisi ist ja ein Hardliner, da haben sie recht, aber auf der anderen Seite brauchen sie die Einigung mit dem Westen. So, also das Gesetz Tariyeh, dieses islamische religiöse Gesetz, könnte zugutekommen, also dem Iran, den iranischen Machthaber zugutekommen. Zugeständnisse machen und später sagen, das wollen wir nicht.
Gerade unter den jungen Leuten hat sich ja schon eine gewisse Ermüdung gegenüber diesem System deutlich gemacht. Was ist denn die Rolle, die die Jugend in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten im Iran spielen könnte?
Ja, also was den Iran, sagen wir so, oder die Iraner, Iranerinnen und Iraner speziell stark ausmacht, ist die Politikverdrossenheit der jungen Generation. Ja, also, und denen ist es egal, wer an die Macht kommt. Sie wollen einfach ihre Ruhe haben, sie wollen wie die Jugend, wie der Rest, die Jugend im Rest der Welt, ein unbekümmertes Leben haben. Also das ist sehr entscheidend für die nächste Regierung. Ja, weil die Jugend dieses System insgesamt ablehnt und ein weltliches System haben möchte. Und da gibt es auch Studien von Seiten der iranischen Institutionen selbst, dass sie dann sagen, diese Generation Z ist eine Gefahr für die Islamische Republik. Und da müsste man sich etwas einfallen lassen. Also also ihr Doktrin, eine Reislamisierung des Iran vollständig durchzuführen, ist sowieso jetzt, sagen wir, großteilig gescheitert. Und dieses System wird, sollte es überleben in den nächsten 10 Jahren, wird es enorme Probleme haben mit der jungen Generation, die nichts mit der Politik zu tun haben will, aber jede Art von radikalen Islamismus, von Islam ablehnt. Und die Hardliner werden damit Probleme haben, mit der Generation Z.